Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schönen guten Tag. Wenn Sie draußen gelesen haben, worum es hier gehen soll heute, wissen Sie, dass wir zu viert sein sollten. Mircea Tătărescu, Georg Escht wird dolmetschen. Ich bin Ernest Wichner, ich habe zu moderieren. Und hier links von mir sollte Navid Kermani sitzen. Der ist noch nicht da, aber uns wurde gerade gesagt, er ist unterwegs. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Verkehrsmittel nicht so funktionieren, wie sie sollten. Dass, was mich auch wundert, dass wenn in einem Hochtechnologieland wie Deutschland drei Schneeflocken fallen, plötzlich ein Bahnhof zugeschlossen werden muss und nichts mehr geht. So, herzlich willkommen, Navid Kermani. Wir hatten schon gedacht, Sie sind im Bahnhof eingeschlossen und kommen nicht raus in unsere Richtung und nicht in Ihre Richtung. Sie müssen anschließend auch gleich weg zurück nach Köln, nicht?
Genau.
Oder?
Genau.
Ja. Draußen auf dem Plakat und auch in den gedruckten Programmen steht ein Titel für unsere Veranstaltung. Das werden wir nicht erfüllen, diesen Titel. Hat Kultur noch einen Sinn? Wenn diese Frage einen Sinn hätte, könnte man auf uns hier verzichten. Solange Kultur einen Sinn hat, hat das Gespräch einen Sinn und solange sollten sich Menschen, die etwas zu sagen haben, an Tischen einfinden und miteinander sprechen. Es freut mich sehr, dass Navid Kermani und Mircea Tătărescu heute Nachmittag miteinander sprechen wollen, eben nicht darüber, ob Kultur noch einen Sinn hat, die hat einen Sinn, deshalb sitzen wir hier, sondern über wie Europa aussieht, wenn man es von innen und wenn man es von außen betrachtet. Das hat mir Mircea Tătărescu gesagt, so, darauf haben Sie sich verständigt in einem kurzen Vorgespräch und das scheint mir auch folgerichtig, wenn man Navid Kermanis letzte Veröffentlichung sich anschaut, entlang den Gräben, eine Reise von Köln, wo er geboren ist, in einer Familie von Exil-Iranern nach Isfahan. Also er hat diese Reise unternommen, Sie haben wahrscheinlich auch einige von Ihnen das im Spiegel, die Berichte gelesen und besucht, beobachtet und beschreibt Europa von innen und von außen, so ganz verkürzt gesagt. Mircea Tătărescu hat diese Reise nicht unternommen, aber er lebt in Bukarest, ist viel in der Welt herumgekommen und hat sehr dezidierte Ansichten davon, was er von Europa hält, was er von Europa erwartet, vor allem hinsichtlich seines Landes, das nicht so ganz selbstverständlich sich zu Europa zugehörig zu fühlen scheint in allen Umständen. Es entstehen immer wieder Fragen, wie europäisch ist die rumänische Gesellschaft, wie europäisch will sie sein und was bedeutet die Mitgliedschaft Rumäniens in der EU für dieses Land und seine Bürger. Ich will Ihnen kurz zitieren, denn ein ähnliches Gespräch hat vor 3-4 Wochen vor Weihnachten in Wien stattgefunden, auf einer Probebühne des Burgtheaters. Und da hat Mircea Tătărescu zu Beginn sein Land beschrieben und hat gesagt, man könne Rumänien in zwei Weisen beschreiben. Positiv, die erste Beschreibung heißt, es gibt im Unterschied zu Polen und zu Frankreich und auch zu Tschechoslowakei, Tschechien, keine militante Rechtsbewegung. Es gibt aber auch keine Partei in Rumänien, die nicht nationalistisch wäre. Das ist die positive Beschreibung Rumäniens. Die negative Beschreibung Rumäniens ist, geht so, auch Mircea Tătărescu ziemlich wörtlich zitiert, die politische Klasse Rumäniens ist ausnahmslos korrupt unter Demokratie versteht diese Klasse nichts anderes als die geregelte Abfolge in Positionen, die einen befähigen, sich Güter anzueignen, die einem nicht zustehen. Das ist eine drastische Beschreibung des Landes und es situiert das Land, wenn das stimmt, nicht gerade mitten in Europa, sondern sehr, sehr am Rande Europas. Und in der weiteren Folge dieses Gesprächs, ich habe es gedolmetscht, deshalb weiß ich ziemlich genau, was mir Ceaușescu damals gesagt hat, hat er Europa eine Rolle zugeschrieben, die in etwa so ist wie, also der EU, eine Rolle hinsichtlich Rumäniens, die etwa zwischen Polizisten und Erziehungsberechtigtem so hin und her pendelte. Haben Sie eine Vorstellung von Rumänien?
Naja, ich habe die Bücher, viele Bücher von Ceaușescu gelesen und ich weiß nicht, wie real diese Vorstellung ist von diesem Land. Aber meine Vorstellung von Rumänien ist sehr, sehr stark geprägt durch die Bücher von ihm. Und ich selbst war in Rumänien nur 2 Tage oder 3 Tage an einem Wochenende, in dem es dauerhaft geregnet hat, durchgehend. Also nicht viel sehen können. Und insofern ist das Bild, das ich in den Romanen gefunden habe, was, glaube ich, auch wirklicher ist als das Bild, das ich als Wochenendtourist hätte bekommen können, das Bild, das jeder haben kann, der diese unglaublichen Bücher liest.
Ich habe natürlich im Hinblick auf diese Veranstaltung Ihr Buch gelesen und als erstes schaut man dann hin. Man kann ja auf verschiedenen Wegen von Köln nach Isfahan reisen und dachte mir, da kann man auch durch Rumänien reisen. Das haben Sie nicht getan. Sie sind aus guten Gründen, die versteht man, wenn man das Buch liest, durch diese Bloodland-Zonen gereist in der Hauptsache und Rumänien liegt auch da. Damals zu seinem Glück ein bisschen am Rande, wiewohl es von diesen Ereignissen auch gestreift worden ist. Ja. Mircea, was verbindet dich mit Navid Kermani? Du weißt, ich weiß nicht, wie sie beiden zusammengekommen sind, wer dem anderen als erstes gesagt hat, dass er seine Bücher kennt, wenn sie das noch
Das kann ich kurz erzählen. Also wir haben einen literarischen Salon in Köln, wo wir alle 2 Monate einen Autor einladen, den wir fantastisch finden und dann auch wirklich alles lesen. Also das ist wirklich so ein zusammen mit meinem Freund G. Helmiger, wir lesen dann wirklich Werke von Autoren und laden nicht nur einzelne Bücher ein. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt und auch systematisch gelesen und bin also vom ersten Buch angefangen ein wirklich glühender Verehrer seiner Werke. Und umgekehrt, glaube ich, müssen seine Kenntnisse beschränkt sein, weil meines Wissens noch kein Buch ins Rumänische übersetzt ist. Also Sie erleben hier einen Fan und einen Autor.
Das wird sich in Kürze ändern. Ich werde Sorge tragen, und zwar große Sorge in dieser Hinsicht.
Vreau să vă spun bună ziua tuturor.
Ihnen allen einen guten Tag.
Sunt foarte bucuros că vom petrece o oră împreună.
Ich bin froh, dass wir eine Stunde gemeinsam zubringen werden.
Este pentru mine un imens privilegiu să fiu la această masă împreună cu oameni pe care îi iubesc și admir.
Für mich ist es ein Riesenprivileg, an diesem Tisch zu sitzen mit Leuten, die ich mag.
Într-adevăr avem o mică istorie comună eu și Navid Kermani.
Wir haben in der Tat eine kleine gemeinsame Geschichte, Navid Kermani und ich.
Acum 7 sau 8 ani am fost invitat la Köln pentru o lectură.
Vor 7 oder 8 Jahren bin ich nach Köln zu einer Lesung eingeladen worden.
Nu știam nimic despre Navid.
Ich hatte keine Ahnung von Navid, ich wusste nichts von ihm.
Și când am ajuns acolo, am fost uimit cu câtă căldură m-a primit.
Und ich war verwundert, als ich da ankam, mit ihm, von ihm mit solcher Wärme empfangen zu werden.
Nici în România nu am, trebuie să spun cu mâna pe inimă, fani, hai să folosesc și eu același cuvânt, ca Navid.
Auch selbst in Rumänien habe ich, das kann ich mit der Hand auf dem Herzen sagen, solche Verehrer wie Navid, solche Fans nicht.
Am avut surpriza ca el să fi citit cu adevărat romanul meu.
Ich war überrascht zu sehen und zu spüren, dass meinen Roman wahrhaftig gelesen hat.
Să-l cunoască în profunzime.
Ihn in der Tiefe begriffen hat.
Și să îmi arate o apreciere pe care n-o merit.
Und mir eine Wertschätzung entgegenzubringen, die ich nicht verdiene.
Între timp m-am documentat în privința operei lui.
Ich habe mich in Sachen Navid Kermani und Werk dokumentiert.
În privința activității sale civice.
Auch in Sachen bürgerliches Engagement.
În privința anvergurii sale ca adevărat scholar și mare specialist în orientalism și în filozofia culturii.
Über seine breiten Wirkung als Gelehrter in Sachen Islam und Kulturphilosophie.
Îmi fac un punct de onoare să avem în limba română măcar cea mai minunată carte a sa, după părerea mea, Dumnezeu este frumos.
Ich kann mir immerhin oder der rumänischen Kultur zugute halten, dass wir zumindest über ein Buch von ihm verfügen, Gott ist schön.
Also sehen Sie, so erfahre ich von den Übersetzungen meiner Bücher, von denen ich nichts wusste. Aber bin natürlich sehr, sehr dankbar. Aber ich bin sicher, dass Sie jetzt nicht hingekommen sind, dass wir uns gegenseitig nächste Dreiviertelstunde erklären, wie sehr wir uns gegenseitig schätzen. Das tun wir. Und, aber jetzt sind wir gespannt, was, ist, was auf Grundlage dieser gegenseitigen Wertschätzung...
Das war ein Verständnisfehler meinerseits. Das Buch gibt es noch nicht übersetzt, aber es ist er gibt sein Ehrenwort, dass er sich dafür einsetzen wird.
Das kommt zwar öfter vor, dass Autoren in Rumänien auf dem Markt erscheinen und davon nichts wissen, auswärtige Autoren. In dem Fall ist es noch nicht so weit. Wir sind noch auf einer Messe, wo Autorenrechte gehandelt werden. Also der Handel hat begonnen. Wir wollen zum verabredeten Gesprächsthema kommen. Mircea, wollen wir mit dir beginnen? Du hast eine Vorstellung vom Verhältnis deines Landes, Rumäniens, und Europa. Das, durch das Land ist zeitweilig auch eine Grenze gegangen, die das Land in Teilen zu Europa zugeschlagen hat, und zwar zu Mitteleuropa und einen anderen Teil des Landes. Einen anderen Teil des Landes zu einer balkanischen Welt. Das ist 100 Jahre her. Seit das aufgehoben worden ist. Wie sieht das heute aus und wie verhält sich Rumänien zu Europa?
Eu am un prim lucru de spus care mi se pare important, poate cel mai important dintre toate.
Als erstes und wichtigstes aus meiner Sicht möchte ich Folgendes sagen.
Și anume, vreau să reamintesc tuturor faptul că fiecare dintre noi avem o dublă cetățenie.
Ich möchte allen von uns in Erinnerung rufen, dass wir eigentlich alle, jeder von uns, eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
O cetățenie națională și una europeană.
Eine naționale und eine europäische.
După părerea mea, ar fi esențial ca fiecare locuitor al Europei să înțeleagă acest lucru.
Nach meinem Dafürhalten wäre es wesentlich, dass jeder Bürger Europas das verstände.
Să înțeleagă că nu mai poate avea în acest moment o cetățenie strict națională dacă nu o înțelege bine prin cealaltă cetățenie, cea europeană.
Muss verstehen, dass keine europäische Staatsbürgerschaft haben kann, beziehungsweise keine nationale Staatsbürgerschaft, keine, nicht die eine ohne die andere.
România a fost tradițional și este și astăzi una dintre cele mai filo-europene națiuni.
Rumänien, die Rumänen sind, waren und sind eine der filo-europäischsten Nationen, der europafreundlichsten Nationen.
Noi am visat de 200 de ani de când există națiunea modernă, să fim europeni. Este cel mai mare vis al românilor.
Seit 200 Jahren, seit es das Rumänien in heutiger Form gibt, träumen wir davon, Europäer zu sein, zu werden.
Este visul din care noi ne-am tras tradițional stima de sine.
Aus diesem Traum haben wir unser Selbst- und Ehrgefühl gezogen, bezogen.
Întotdeauna am avut această dublă orientare ca un Janus cu două fețe, una spre Occident, alta spre Orient.
Wir haben immer diese doppelte Sicht gehabt, eine Januskopfartige, der eine Kopf nach Westen gerichtet und der andere zum Orient hingerichtet.
Și schimbarea cea mai mare în istoria României s-a produs când fața sa s-a întors de la est la vest.
Und die größte Veränderung, der größte Umbruch in Rumänien hat stattgefunden, als das östlich gerichtete Gesicht sich nach Westen gekehrt hat.
Europa, pe care noi am visat-o, nu este neapărat Uniunea Europeană.
Das Europa, von dem wir geträumt haben, ist nicht unbedingt die Europäische Union.
Europa visată de români a fost mai curând un concept cultural.
Es ging uns eher um einen kulturellen Begriff von Europa.
Am vrut să avem un iluminism.
Wir wollten eine Aufklärung haben.
Am vrut să avem un punct de pornire în faimoasa zicere, în faimoasa spunere a lui Descartes, cogito, dubito ergo cogito, cogito ergo sum.
Wir wollten endlich einen Punkt haben, wo wir anknüpfen können und ausgehen können von Descartes, dubito ergo cogito, cogito ergo sum.
Pentru că acesta mi se pare de fapt motoul Europei.
Denn das erscheint mir als Motor Europas.
Deci noi am avut ca națiune un fel de bovarism, un fel de flauberism al apartenenței europene.
Als Nation hatten wir also eine gewissermaßen bovarische, flauberische Sicht Europas.
De aceea, după părerea mea, momentul în care această dorință extrem de intensă a românilor s-a realizat pe plan economic, politic, cultural și așa mai departe prin aderența la Uniunea Europeană, este poate cel mai important moment din istoria României.
Deshalb erscheint mir der Augenblick, als Rumänien in jeder Beziehung, kulturell, bürgerschaftlich, gesellschaftlich, politisch, zu Europa gestoßen ist, als der vielleicht bedeutendste Augenblick, Moment in der rumänischen Geschichte.
Din păcate, trăim astăzi un moment în care această imensă cucerire a românilor este iarăși pusă la îndoială.
Zurzeit erleben wir leider, dass diese große Errungenschaft Rumäniens wieder in Zweifel gezogen wird.
Din istorie am învățat că nimic nu este irreversibil, nici libertatea, nici orientarea către valori europene.
Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass nichts unumkehrbar ist, weder die Freiheit noch die Orientierung an europäischen Werten.
Așa încât la 10 ani după admiterea noastră în Europa trebuie să luptăm din nou pentru aceste valori.
Deshalb müssen wir jetzt 10 Jahre nach unserer Aufnahme in Europa wieder dafür kämpfen, dass wir drin bleiben.
Ja, um da anzuknüpfen, aus meiner Sicht gibt es einen sehr gewichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Staatsbürgerschaften. Die eine Staatsbürgerschaft, die nationale, die wird vergeben. Es gibt da Ämter, es gibt Politik, es gibt einen Staat, der vergibt die und der sagt, der gehört dazu und der gehört nicht dazu. Und diejenigen, die dort immer schon lebten, die gehören dazu. Und die kommen, müssen sich irgendwie qualifizieren, um dazu zu gehören. Die europäische Staatsbürgerschaft, um es mal bei diesem Begriff zu lassen, da entscheidet man selbst, ob man dazugehört oder nicht, weil es kein Land ist und keine Ethnie ist, sondern eine Idee. Zu einem Land, zu einer Ethnie gehört man oder gehört man nicht. Zu einer Idee bekennt man sich oder man bekennt sich nicht. Es gibt viele Menschen in Europa, die sind gegen das europäische Projekt. Es gibt viele Menschen außerhalb Europas, die sind sehr viel mehr Europäer als solche, die ethnisch dazugehören würden. Ich will ein Beispiel nennen. Und zwar, oder ich möchte dazu fügen, es gibt natürlich die Werte, die oft genannt werden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechte beinahe als fast Wichtigstes, nämlich nicht die Volksherrschaft, nicht die Diktatur der Mehrheit, sondern dass die Minderheit, da unterscheidet sich Europa von das europäische Modell, von anderen Modellen, wo auch Freiheit ein Begriff ist. Da geht es immer um die Freiheit der Mehrheit. Europa meint ganz konkret immer die Freiheit auch derjenigen, die nicht die Mehrheit bilden. Aber es ist eben über das hinaus, über diese universellen Werte hinaus, die ja auch in Australien oder Südamerika oder anderswo auch gelten können, ist es auch ein geistiger Kanon. Es ist eine Tradition, die sich herausgebildet hat nach der Renaissance, aber auch die wird teilweise vertreten von Menschen, die außerhalb Europas leben. Ich will das Beispiel des berühmtesten Schriftstellers der Moderne im Iran nennen. Sadegh Hidayat, der ist geboren Ende des 19. Jahrhunderts, hat Selbstmord begangen 1951 in Paris. Sadegh Hidayat hat in Teheran in den 20er Jahren Kafka übersetzt, als noch in Deutschland kaum jemand von Kafka wusste. Er hat mit der französischen Literatur gelebt, in Teheran. Er war der bedeutendste iranische Schriftsteller. Er war gegen die Diktatur. Er war jemand, der durch und durch in diesem europäischen Kanon lebte, mit diesem Kanon lebte, obwohl er, und das war kein Widerspruch, zugleich die iranische Kultur verehrte und ein Kenner natürlich der klassischen iranischen Tradition war. Diese Gleichzeitigkeit, der hatte nichts mit einer Staatsbürgerschaft, die vergeben wurde, sondern er war Teil dieses Erbes. Er übersetzte das Erbe in die persische Literatur. Und das ist der große Unterschied zwischen einer ethnischen, einer nationalen Gemeinschaft, die ausschließt, die Grenzen hat, und einer Idee. Eine Idee ist per se grenzenlos. Man kann irgendwo sein und sich dazu bekennen. Irgendwo fern. Man kann aber auch hier in Leipzig sein und gegen diese Idee sein. Und das macht diese Idee so wertvoll, gerade für diejenigen, die am Rand sind. Sei es geografisch am Rand Europas, sei es Menschen, die in der Mitte Europas leben, aber vielleicht aus anderen Gründen nicht ganz dazugehören. Wenn jemand sagt, die und die gehören nicht dazu, das ist eine sehr aktuelle Diskussion auch in Europa, in Deutschland, die gehören dazu, aber die gehören nicht dazu, dann sagt man das aus einer Position, als könnte man bestimmen, wer dazu gehört. Aber wenn jemand sagt, die gehören nicht zu Europa, dann sage ich, gerade weil sie eine bestimmte ethnische Herkunft haben, dann wäre meine Antwort, gerade weil du so denkst, verrätst du Europa. Und insofern ist auch kein Wunder, wenn ich das noch kurz sagen darf, diesen Gedanken, dass Europa immer dort, ich meine, in Rumänien, in Bukarest, sind Menschen gestorben für die europäische Idee. Die sind auf die Waffen der Securitas gelaufen, mit Europa ist mit uns. In Kiew sind die letzten Menschen für Europa gestorben. An den Rändern, dort, wo man nicht ganz dazugehörte, war der Enthusiasmus für Europa immer besonders. An den Rändern und auch bei denen, die aufgrund ihrer ethnischen, religiösen oder wie auch immer Herkunft nicht ganz dazugehörten. Deshalb wurde die Idee Europas im 19. Jahrhundert ganz besonders von jüdischen Autoren vertreten, die auch in diesem Nationalen nicht ganz aufgingen und die an diese europäische, an diesen europäischen Universalismus glauben mussten. Stefan Zweig, Heinrich Heine und so weiter und so fort. Und das macht diese Idee, glaube ich, auch heute aktuell und unterscheidet sie. Ersetzt nicht nationale Zugehörigkeiten, aber ergänzt sie gerade dort, wo nationale Zugehörigkeiten ausschließend wirken.
Da. sunt absolut de acord cu faptul că toți trăim la fel de mult în idei ca și în casele noastre de beton.
Ich bin durchaus einverstanden mit dem Gedanken, dass man in Ideen, in Gedanken, in Begriffen genauso gut leben kann wie in unseren Häusern aus Beton.
Ideile sunt atât de importante, după părerea mea, încât ele într-un fel au părut să justifice acel faimos clash of civilizations despre care vorbea Samuel Huntington, și care vedea în aceste idei în privința spiritualității, vedea hârtia de turnesol după care diversele Europe se află în conflict.
Ideen sunt nicht nur Lebensräume, sie sind gleichzeitig Indizien für jene, die sich ein Bild von der Wirklichkeit machen wollen. Denn Samuel Huntington, der den Begriff von Clash of Civilizations in die Welt gesetzt hat, der hat Ideen als Sonnenblumen betrachtet, die sich jeweils wenden, je nachdem, wie der Wind der Geschichte weht.
Deși ideea sa a fost întotdeauna foarte controversată, eu cred că, din punct de vedere simbolic, este foarte importantă spiritualitatea în definirea ideii de Europa.
Ich meine, trotz aller Widersprüche, die man gegen Huntington einwenden kann, ist sein Gedanke, dass Geistigkeit für Europa ungeheuer bedeutend und wichtig ist, durchaus gültig.
După cum știți, linia sa despărțea zona protestantă de zona catolică în vest și apoi, lucru și mai important, despărțea Orientul European, caracterizat prin ortodoxie, de restul Europei.
Wie Sie wissen, hat eine Linie gezogen zwischen dem protestantischen und dem katholischen Europa, genauso wie zwischen dem abendländischen und dem orientalischen Europa.
Interesant este că această linie trecea prin mijlocul României.
Diese Linie ging just durch die Mitte Rumäniens.
Despărțind Transilvania de celelalte zone românești.
Und trennte Siebenbürgen von den anderen rumänischen gefilden Bereichen.
Mie mi se pare că, de fapt, o altă linie ar trebui să despartă două Europe.
Meiner Meinung nach müsste eine andere Linie zwei Europas voneinander scheiden.
O linie care să despartă în profunzime continentul nostru spiritual.
Eine Linie, die in der Tiefe unseres geistigen Kontinents gezogen werden müsste.
Și anume, să despartă primul etaj al Europei, care cuprinde diverse spiritualități.
Und zwar eine Linie, die trennen sollte die erste Etage Europas, die verschiedene Geistesrichtungen zusammenfasst.
Tradiții de toate felurile, credințe religioase și așa mai departe.
Traditionen, religiösen Glauben aller Art und so weiter.
De un al doilea etaj care tinde să fie fără spiritualitate.
Von einer anderen Ebene trennen, die leider ohne Geistigkeit auszukommen scheint oder auszukommen wünscht.
Prin urmare, un prim etaj care este ancorat în tradiții, în naționalism, în regionalism și așa mai departe.
Also eine Etage, die verankert ist in Tradition, in nationalem Denken und so weiter.
Și care definește în interiorul tuturor națiunilor o zonă cu o viteză mai mică de avans al ideilor.
Und in der die Ideen langsamer gedeihen.
Și o zonă deasupra care se mișcă mai repede.
Und eine obere Schicht, eine Oberschicht, wo die Dinge schneller vonstatten gehen.
Lăsând în urmă aceste reziduri tradiționale.
Wobei diese traditionellen Rückstände eben zurückgelassen werden und die Bewegung immer fortschreitet.
Așa încât să spunem așa, un fel de nou zid, dar de data aceasta orizontal începe să despartă Europa.
Und es gibt das wohl ein neuer Deich, und zwar diesmal ein waagerechter, der Europa scheidet in zwei Teile.
Paradoxul este că etajul inferior nu este real, din păcate.
Paradox ist, dass die untere Schicht leider nicht wirklich, nicht real ist.
El este o construcție mitologică.
Es ist eine mythologische Konstruktion,
care servește unor scopuri ideologice.
Die ideologisch ausgeschlachtet, ausgebeutet wird.
Propaganda din foarte multe țări, dar mai ales din cele din Est, merge pe această, să spunem așa, pe acest neoșism, pe această predominanță a, să spunem, a vechiului.
Die Propaganda in vielen Ländern, leider vor allem in östlichen Ländern, zählt bzw. verlässt sich auf die Ausschlachtung dieser vermeintlichen Urtümlichkeit, dieses vermeintlichen von alters her gebrachten.
Și care și-au pierdut legătura cu adevărata spiritualitate.
Und genau diese Schicht hat eben ihre Verbindung zur eigentlichen Geistigkeit, zum eigentlichen Geist verloren.
Ich würde jetzt nochmal bei Mircea Cătărescu, um sicherzugehen, dass ich und wahrscheinlich auch Sie das richtig verstehen, nochmal nachfragen wollen, ob das ein Phänomen ist, das es jetzt erst nach dem Ende des Kommunismus dort gibt. Also ich habe so viel verstanden, es gibt zwei Geschwindigkeiten in diesen Gesellschaften. Es gibt zwei Verfasstheiten, würde ich sagen, des Geistes und des Denkens und der Zivilgesellschaft im Allgemeinen. Eines, das starke Beharrungskräfte hat im Religiösen, geradezu auch im religiös-fundamentalistischen, und das andere, das europäische Werte verinnerlicht hat oder dies versucht und das in einer ganz anderen Geschwindigkeit stattfindet, sich in einer ganz anderen Welt damit bewegt. Ist das so oder wie soll man das präziser fassen? Also mir fällt auch auf, als aus den letzten zwei Jahrzehnten, wenn ich in Osteuropa reiste, dass beispielsweise die orthodoxe Kirche, und ich glaube, davon wollte Mircea Cătărescu auch sprechen, dass die eine, naja, nicht so besonders heilsame Rolle in den Gesellschaften spielt, in denen es sie gibt, dass dort nationalistisch-chauvinistische Propaganda getrieben wird, dass dort gegen Homosexuelle Flugschriften zu kaufen sind an jedem zweiten Kircheneingang, dass es dass dort Positionen vertreten und stark gemacht werden, die wir hier ja extrem rechts oder bei Sektierern finden würden. Dort allerdings handelt es sich um große gesellschaftliche Agenten. Die Kirche ist ja nicht eine kleine Sekte, sondern
Aici și doream să ajung, arătând acest paradox că o religie care ar trebui să fie un lucru extrem de spiritualizat, extrem de folositor corpului social, devine dimpotrivă o povară.
Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, und zwar davon sprechen, dass es möglich ist, dass eine Religion, die ja ein Ausbund an Spiritualität und Geistigkeit sein müsste, zu einer Belastung der Gesellschaft wird.
Și voiam și eu să aduc ca exemplu acest exemplu al Bisericii Ortodoxe Române.
Und ich wollte auch von der rumänischen orthodoxen Kirche sprechen als Exempel in diese Richtung.
Care din păcate, după părerea mea, începe să se manifeste iliberal.
Die leider aus meiner Sicht illiberal aufzutreten beginnt.
Există astăzi o organizație care se numește Coaliția pentru Familia Tradițională, și care e organizată de Biserica Ortodoxă.
Es gibt heute eine Organisation, die heißt Koalition für die traditionelle Familie, gegründet und geführt von der orthodoxen Kirche.
Și care inventează de fapt un nucleu familial care în realitate n-a existat niciodată.
In deren Absicht oder deren Ziel eigentlich in einem Familienkern besteht, den es so überhaupt nie gegeben hat.
Și folosește această imagine pentru veștejirea, pentru criticarea liberalismului actual, al tuturor tendințelor care merg către drepturile omului și către progres.
Dieses Bild wird von der orthodoxen Kirche eingesetzt zur Verleumdung bzw. Verstörung alles Liberalen und alles Fortschrittlichen und alles Geistigen, das sich im Land bewegt.
Iată cum un element de identitate națională, să spunem așa, servește de fapt propagandei anti-europene și anti-liberale.
So gibt es eben den Fall, dass eine gesellschaftliche Kraft, die eigentlich der Gesellschaft dienlich sein sollte, plötzlich genau das Gegenteil zu bewirken sucht.
Ja, dann habe ich das richtig, haben wir das richtig verstanden. Wie wirkt das auf Sie, wenn Sie das, diese Beschreibung hören? Das ist uns doch hier bekannt von anderen Bewegungen, die sich jetzt nicht unbedingt auf die katholische Kirche so beziehen oder auf die evangelische Kirche, sondern sie haben andere Fundamentalismen, um es mal so allgemeiner zu sagen. Oder?
Wo in Deutschland oder im Iran? Oder?
Ich meine, in Deutschland, im Iran zweifellos auch. Aber.
Ja, haben wir sicherlich, aber ich würde vielleicht dafür plädieren, es nicht ganz so schwarz-weiß zu malen, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist es ja weniger zu sagen, natürlich, es gibt beunruhigende Entwicklungen, die ich selbst persönlich als Bürger ablehne, in Deutschland oder auch in Polen, die Art und Weise, wie das Justizwesen dort umgekrempelt wird, wie zum Teil gegen Homosexuelle oder Flüchtlinge oder Muslime gewettert wird oder wie auch immer. Aber meine Aufgabe sehe ich weniger darin, das jetzt einfach nur anzuprangern, sondern zu schauen, was sind die Gründe dafür. Und wenn man schaut, das 20. Jahrhundert, da sind ja zwei große Gleichmachungsideologien sind über diesen Kontinent gewalzt. Der Faschismus und der Kommunismus, speziell der Stalinismus. Die haben versucht, regionale Eigenarten platt zu machen, wegzumachen. Es gab in vielen, gerade in Osteuropa, eine ganz starke, weniger in Rumänien, aber in der ehemaligen Sowjetunion, überall eine sehr starke Russifizierung. Ganze Völker wurden deportiert. Religion wurde unterdrückt in weiten Teilen. Und die Menschen haben sich in vielen Teilen festgehalten an dem, was noch irgendwie eigen war. Und die Kirche hat natürlich eine ganz besondere Rolle gespielt in der Bewahrung dieser Eigenheiten, etwa in Polen. Ohne die katholische Kirche, ob es das Polnische noch geben würde, weiß man nicht genau, wahrscheinlich eher nicht, weil sie der Ort war, an dem Polnisch gesprochen wurde, an dem an der Idee von Polen festgehalten wurde. Und so kann man vieles in diesen Ländern sehen, dass Menschen, die gerade dort, wo diese Gleichmachungsideologie, diese Maschinen sich noch fortgesetzt haben bis 89, dass alle Elemente, die das sogenannte Ursprüngliche betont haben, wo man bewahren konnte, wo Vertrautes noch da war, wo Küche, Sprache, Religion, Tradition unter schwierigsten Umständen hochgehalten wurde, natürlich danach eine besondere, vielleicht auch ideologische Bedeutung bekommen hat. Denn, und das ist mein eigentlich kritischer Punkt, dieses Bild, da sind diejenigen, die sozusagen an Rückständigen festhalten und hier sind diejenigen, die fortschrittlich sind und die sozusagen die Ideen der Liberalität hochhalten, es erscheint mir etwas zu einseitig. Das, was ich wahrgenommen habe, auch auf dieser Reise, ist teilweise bei allem utopischen Ideal, utopischen Gehalt, was in der Idee Europas steckt, ist, dass auch Europa vielleicht zum Teil auch ungerechterweise, weil eigentlich der Kapitalismus gemeint ist oder der Markt gemeint ist oder der Konsum gemeint ist oder die Globalisierung gemeint ist, auch wahrgenommen wird als eine dritte Gleichmachungsmaschine, wo regionale Unterschiede verschwinden, wo Städte sich immer mehr annähern, immer mehr gleich aussehen. Ob man in Krakau spazieren geht oder in Barcelona, in der Innenstadt ist das kaum noch voneinander zu unterscheiden, in der Art und Weise, welche Geschäfte, welche Werte, welche Moden, wie man den Alltag verbringt. Und dann geht man in die Ränder Europas und merkt, eine ist weggebrochen, das Vertraute, das, was immerhin noch da war an Sicherheit und so weiter. Aber das, was neu kommt, ist ja nicht Proust und Kafka und die europäische Aufklärung, sondern es ist ein ziemlich nackter, ähnlich nicht mit den Mitteln der Gewalt, aber mit den Mitteln des Marktes und mit den Mitteln auch der Attraktivität bestimmter Produkte einhergehender, eine Ignoranz und auch eine Ignoranz gegenüber dem, was da lokal an Eigenheiten, auch an, sei es bis hin zu ökonomischen Eigenheiten, Agrar, lokale Industrie dort, es wird platt gemacht. Und so nehmen viele Menschen auch dieses Europa wiederum wahr als etwas, was ihre Eigenheit wegwischen soll. Das widerspricht der europäischen Idee im Kern, ganz bestimmt. Europa ist entstanden gegen die Nationalismen, aber natürlich anders als die Idee Amerikas betont es immer, dass Unterschiede bestehen bleiben müssen. Es war ein anderes Konzept als das amerikanische. Die Menschen sollen nicht gleich werden, sie sollen Brüder werden. Aber nicht, dass sie gleich sind. Aber in der Praxis, gerade in der ökonomischen und der sozialen Praxis, ist es so, dass das oft Europa wahrgenommen wird als etwas, was über Eigenheiten hinweggeht. Vielleicht nicht ganz so brutal wie die Ideologien vorher, aber dadurch vielleicht noch viel effektiver, weil es eine Anziehungskraft hat, weil junge Menschen das auch Lockungen haben, die sie vorher vielleicht gar nicht hatten. Und entsprechend werden diejenigen Elemente wieder stark, die diese Eigenheiten betonen, die sagen, die Menschen zurückführen auf das, was sie für ihren Vätern, Vorvätern, Großeltern haben. Und ich glaube, dass wenn Europa so auftritt, dann wird dieses nationale, identitäre auch immer, sagen wir das ungewollt, das immer stärken. Und so glaube ich, wenn wir an der europäischen Idee festhalten wollen, dann wird das nur gelingen, wenn wir an der Unterschiedlichkeit der historischen Erfahrungen, an der Eigenheit, an dem, was vielleicht auch anderswo anders gedacht wird, dass manche Gesellschaften religiöser sind als andere, dass manche Gesellschaften bestimmte historische Erfahrungen, die auch hier gemacht wurden, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen, noch nicht gemacht haben. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Homosexualität. Das war in den 80er Jahren in Deutschland noch verboten. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie in Deutschland in den Schoß gefallen ist, bestimmte Dinge so, sondern die haben sich auch hier langsam entwickelt. Gleichberechtigung ebenso. Und dass auch andere Gesellschaften vielleicht ihre Zeit brauchen. Und dass es keine so gute Idee ist, in Gesellschaften, die unter Fremdbestimmung gelitten, zum Teil ausgelöscht werden sollten, nun da wie zu kommen, auch mit so guten Idealen wie auch immer, und denen mal zu erklären, wie es jetzt geht. Ich glaube, das verstärkt bestimmte genau die Akteure, die die Menschen zurückzuführen meinen auf ihre eigene Identität. Und wir können ja nicht viel machen an der orthodoxen Kirche in Rumänien oder Polen oder in der katholischen Kirche in Polen oder anderswo. Aber wir können doch vielleicht an dem was ändern, wie wir selbst agieren. Und da glaube ich, dass vieles weit von dem entfernt ist, was möglich wäre, sowohl ökonomisch, aber auch kulturell, und was weniger Widerstand auch auslösen würde.
Sind forte de acord cu Navid.
Ich bin sehr einverstanden mit Navid.
Nici eu n-am avut intenția să vorbesc negativ despre biserica ortodoxă ca instituție.
Ich wollte auch nicht negativ über die orthodoxe Kirche als Institution sprechen.
Deși ea nu a funcționat, trebuie să o recunoaștem asemenea bisericii catolice poloneze de pildă în fața dictaturii.
Obwohl sie bei weitem nicht die Rolle gespielt hat, wie die katolische Kirche in Polen im Widerstand gegen den Kommunismus.
Dar niciodată nu am negat anumite calități ale acestei biserici răsăritene.
Aber ich habe noch nie bestimmte Eigenschaften und Qualitäten dieser Ostkirche zu bestreiten versucht.
De pildă isihasmul ei, mișcarea spirituală și foarte profundă care s-a născut în mijlocul ei.
Beispielsweise ihre tiefe Gläubigkeit und Geistigkeit, die sich in ihrem Kern aufgebaut hat.
Ceea ce eu am criticat a fost tendința ei către iliberalism.
Was ich kritisiere, ist ihre Tendenz, ihre illiberale Tendenz.
Faptul că unele dintre conceptele ei au fost folosite de propagandă.
Die Tatsache, dass einige ihrer Grundbegriffe von der Propaganda missbraucht worden sind.
Și pentru o renaștere și creștere artificială a naționalismului.
Und auf die Art und Weise beigetragen haben zu einer Wiedergeburt und zu einem Anwachsen des Nationalismus.
Există forțe politice interesate de lucrul acesta în România.
Es gibt politische Mächte, die daran in Rumänien daran interessiert sind, an einer solchen Entwicklung interessiert sind.
Deși pe de altă parte, eu sunt fericit că trăiesc într-o țară în care nu există un partid politic extremist.
Obwohl ich andererseits glücklich bin, in einem Land zu leben, in dem es keine extremistische Partei gibt.
Puterea politică românească actuală are multe păcate, dar nu și pe acesta.
Die politische Macht, die politischen Machthaber in Rumänien haben recht viele Untugenden und Laster, aber dieses nicht.
Cel puțin până în acest moment.
Zumindest bis heute.
Dar această sprijinire de către anumite forțe politice a unor fenomene ca această coaliție pentru familie arată tendințele autoritariste ale societății în această direcție.
Allerdings das Aufkommen und die Unterstützung für eine Bewegung wie diese sogenannte Bewegung bzw. Koalition für die traditionelle Familie zeigen ganz deutlich, dass es autoritäre Tendenzen gibt.
Și mi se pare un fenomen îngrijorător.
Und das erscheint mir besorgniserregend.
David Kamani hat eine Nachfrage dazu.
Ich würde eine Frage gerne stellen. Also natürlich, vielleicht das nochmal, um das zu betonen, ich möchte jetzt nicht zum Verfechter oder Verteidiger der illiberalen orthodoxen Kirche werden. Da bin ich, glaube ich, der falsche Akteur und ich glaube, die werden auch gar nicht so glücklich, wenn ich es mache. Aber ich habe eine Frage. Es wird ja viel darüber gesprochen, gerade auch in Bezug auf Rumänien, aber auch auf Bulgarien und diese Länder. Das wird oft gesagt, es sei ein Fehler gewesen, dass man sie damals aufgenommen hätte, so früh in die Europäische Union. Und ich glaube, was häufig übersehen wird, ist natürlich, die Rahmendaten waren weit jenseits dessen, was in den Kopenhagener Kriterien einmal festgestellt wurde, also da bestimmte Dinge noch nicht gegeben waren, waren richtig und es war auch ein Preis. Aber was, glaube ich, in der Diskussion übersehen wird, ist, dass die Aufnahme kostet einen Preis, gerade die reicheren Länder, aber auch was die demokratischen Strukturen betrifft und es ist ja nicht nur Geld, sondern auch plötzlich bestimmen Länder mit, die noch nicht so demokratisch verfasst sind. Das ist ja auch ein Preis, den man zahlt. Aber die Nichtaufnahme, für die zahlt man ja auch einen Preis. Wie man ein Beispiel der Ukraine sieht. Ein Krieg, man bezahlt dafür, dass andere Mächte wie in der Türkei Einfluss gewinnen, dass die Türkei als Bündnispartner wegfällt und so weiter und so fort. Und ich würde Mircea gerne fragen, ob er eine Vorstellung hat, weil wir wissen ja, was aus Rumänien geworden ist, kein Idealstaat, aber doch ein Staat, in dem Europa immerhin bestimmte Blöcke noch bietet gegen Korruption, gegen antidemokratische Stimmung. Was aus Rumänien geworden wäre, wenn es nicht aufgenommen worden wäre in die Europäische Union, was dann der Preis gewesen wäre, ob er da eine Vorstellung hat?
Mulțumesc, David, pentru această întrebare, o așteptam.
Dank für die Frage, ich habe darauf gewartet.
Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi devenit România dacă nu devenea un stat european.
Ich möchte mir nicht vorstellen, was aus Rumänien geworden wäre, wenn es nicht zum europäischen Staat geworden wäre.
În toată istoria noastră noi nu am avut de ales decât între est și vest.
In unserer gesamten Geschichte haben wir nichts zu wählen gehabt als eben uns zu entscheiden zwischen Osten und Westen.
Dacă polul vestic nu ne-ar fi primit, fără îndoială că am fi migrat către cel estic.
Hätte uns der Westpol nicht aufgenommen, wären wir unter ohne Frage in Richtung Ostpol gedriftet.
Astăzi România este face parte din această falie în Europa pe care au provocat-o statele de la Visegrad.
Heute ist Rumänien in dieser Spalte Europas, die von den Visegrad-Staaten gegraben worden ist.
Și anume statele care accentuează mai mult pe localism și pe valori naționale.
Und gehört eben zu Staaten, die mehr auf Lokalismus und auf naționale Werte Gewicht legen.
Cu toate acestea există și o puternică influență europeană.
Erst recht gibt es einen starken europäischen Einfluss.
Dacă nu am fi intrat în Uniunea Europeană în 2006, și eu sunt de acord că fără o pregătire adecvată,
wären wir nicht 2006 in die EU eingetreten, selbst wenn ich eingestehen muss, dass die Vorbereitungen nicht ausreichten.
Astăzi am fi fost în zona gri.
Wären wir heute in der Grauzone?
Alături de Moldova, de Belarus, de Ucraina și de alte două, trei state din această zonă.
Neben Moldawien, Belarus, Weißrussland und anderen Staaten in jener Gegend.
Nici măcar această primire în ultimă instanță, în ultimul vagon în Europa, nu ne-a salvat de la marginalitate.
Noch nicht einmal diese Aufnahme in den letzten Wagen Europas hat uns nicht von der Randexistenz gerettet.
Dar dacă am fi rămas afară, ar fi fost un dezastru.
Wären wir allerdings ganz draußen geblieben, das wäre eine Katastrophe geworden.
Astăzi dezastrul românesc cel mai mare este depopularea.
Das große Desaster Rumäniens zurzeit ist die Entvölkerung.
Puțină lume știe că în ultimii 10 ani o cincime din populația României a părăsit țara.
Man weiß es viel zu wenig. In den letzten Jahren hat ein Fünftel der rumänischen Bevölkerung das Land verlassen.
3,4 milioane de oameni.
3,4 Millionen.
Din aproximativ 20 de milioane de locuitori.
Von etwa 20 Millionen.
Acest lucru este foarte greu să fie compensat de noi.
Wir können dagegen kaum ankämpfen. Wir können das nicht kompensieren.
În primul rând din punct de vedere politic.
Und zwar am allerwenigsten aus politischer Sicht.
Pentru că acești 3,4 milioane de cetățeni români nu pot vota.
Denn diese 3,4 Millionen Bürger können nicht wählen.
Ei au trăit în Occident, cei mai mulți dintre ei, în Spania, în Anglia, în Italia, așa încât sunt poate printre cei mai buni cetățeni ai noștri.
Die meisten von ihnen haben in westlichen Ländern, in Spanien, Italien, England gelebt, sind also auch aus dieser Sicht und unter diesem Aspekt die eigentlich besten Bürger unseres Landes.
Ei au învățat acolo respectul, au învățat acolo democrația, au învățat acolo civilizația.
Dort haben sie Respekt gelernt, Demokratie, Zivilisation.
Numai că această foarte bună parte a populației românești nu are condiții să voteze.
Nur genau dieser gute, beste Teil der rumänischen Nation bekommt nicht die Möglichkeit zu wählen.
Deci li se refuză acest drept fundamental.
Dieses fundamentale Recht wird ihnen verweigert.
Există extrem de puține puncte de votare.
Es gibt ganz wenige Wahllokale.
Și totul este făcut ca să-i descurajeze.
Und
din acest punct de vedere.
Es wird alles getan, um sie zu entmutigen, gerade in dieser Hinsicht.
Acest lucru are un efect extraordinar de mare asupra situației politice românești.
Das hat einen verheerenden Einfluss auf die politische Lage in Rumänien.
După părerea mea, 95% dintre ei ar vota pentru valori europene.
Aus meiner Sicht würden 95% von all diesen 3,4 Millionen für die europäischen Werte stimmen.
Ja, ich sehe, dass wir nur noch 2 Minuten haben. Mir wird auch signalisiert, dass wir am Ende sind. Also bleibt mir nur noch ganz kurz bei Navid Kermani und bei Mircea Cătărescu und Georg Escht mich auch bestimmt in Ihrem Namen zu bedanken und Ihnen dringend zu empfehlen, Navid Kermanis Buch zu lesen, Entlang den Gräben. Und Mircea Cătărescu, wenn Sie das noch nicht getan haben, auch. Es gibt die dreibändige Orbitor, dreibändige Trilogie, das ist ein weißer Schimmel, sein großes Werk. Und das vor 2 Jahren in Rumänien erschienene Nachfolgewerk Solenoid, ein Roman von 870 Seiten, der im nächsten Herbst auf Deutsch erscheinen wird. Den gibt es erstmal nur auf Rumänisch. Lernen Sie schnell Rumänisch. 1,5 Jahre haben Sie noch Zeit. Dann kommen Sie der Übersetzung zuvor. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.